BR Heimat lesen.
Willkommen am Sonntagabend bei Heimat lesen. Auch heute geht es um einen ganz großen in der Riege der namhaften bayerischen Schauspieler, Karl Obermeier. Als Manni Kopfeck in der Serie Monaco Franze hat er sich an der Seite von Helmut Fischer in die Herzen der Fernsehzuschauer gespielt. Doch es wäre falsch, ihn darauf zu reduzieren. Mit feinen Nuancen in seiner Darstellungskunst, mit sparsamen Gesten und seiner altbayerischen Sprache hat er seine Figuren unnachahmlich charakterisiert. Mit den großen Schauspielern seiner Zeit muss er in einem Atemzug genannt werden. Gustl Beyerhammer, Ruth Drexel, Toni Berger, Fritz Strassner. Den Lebensweg Karl Obermeiers nachgezeichnet hat der Autor, Journalist und Biograf Roland Ernst. Mehr als 50 Stunden Filmmaterial hat er durchforstet und Zeitzeugen und Kollegen befragt und ein vielseitiges Porträt dieses bayerischen Ausnahmeschauspielers geschrieben. Hier in Heimatlesen haben Sie die Gelegenheit, dem Phänomen Karl Obermeier genauer nachzuspüren. Es liest Christian Jungwirth.
Facetten eines Privatanarchisten. In den frühen 80er Jahren gab es kaum eine bayerische Serie, die auf Karl Obermeier verzichten wollte. Obwohl er ein vielfältiges Repertoire der Wandlungsmöglichkeiten sein eigen nennen konnte, blieb er aber auf die Rolle des grantelnden, privatanarchistischen Mannes abonniert. In der Miniserie Steckbriefe, die von Peter Berneis und Karl-Heinz Wilschrey geschrieben wurde, geht es um 5 verurteilte Mörder, die die Flucht aus dem Gefängnis wagen und nun gesucht werden. Obermeier spielt in Folge 2 mit dem Titel Irrgarten, ausgestrahlt am 8. März 1982, den Landwirt Franz Schremm, der zu den 5 Ausbrechern gehört. Er taucht aber nicht unter, wie man annehmen könnte, sondern kehrt in sein Heimatdorf zurück. Die Dorfbevölkerung ist zwar irritiert, als er wieder auf seinem Hof zu leben beginnt und seiner gewohnten Arbeit nachgeht, duldet es aber stillschweigend. Sogar als er abends in der Gastwirtschaft sein Bier trinkt, schaut der Dorfpolizist instinktiv in die andere Richtung, damit man ihm nicht unterstellen kann, er habe Schremm gesehen und nichts unternommen. Diese Serie, die heute leider weder als DVD noch in einem Streamingdienst Stand Sommer 2020 zu finden ist, bereicherte gerade mit dieser Folge die damals brisante gesellschaftliche Debatte um die Selbstjustiz. Anlass dafür war der sogenannte Fall Bachmeier, der übrigens in dieser Zeit gleich 2-mal verfilmt wurde. Bei ihm ging es um die Erschießung eines Kindermörders im Gerichtssaal durch die Mutter des Opfers. Der Episodentitel Irrgarten spiegelt die Gewissensnöte der Dorfbevölkerung wider. Sie wissen nicht, wie sie Schremm gegenübertreten sollen, denn einerseits finden sie den Mord akzeptabel, andererseits wissen sie natürlich, dass eine solche Tat nicht ungesühnt bleiben darf und sie auch verpflichtet sind, den Ermittlungsbehörden Kenntnis vom Aufenthaltsort des Landwirts zu geben. Karl Obermeier ist in Irrgarten keineswegs der freundliche Held, mit dem man als Zuschauer große Sympathien verbinden könnte. Mit seiner Rolle konfrontiert er das Fernsehpublikum mit der Frage, wie man selbst sich in einem solchen Fall verhalten würde. Eine eher moralische als strafrechtlich relevante Folge. Einem ganz anderen Privatanarchisten gibt Obermeier in der Serie des Bayerischen Rundfunks Zeit genug, seine so unverwechselbar eigene, bärbeißige und in diesem Fall sogar ausgesprochen despotische Färbung. Er spielt den Chef einer Druckerei, dem durch die Vermittlung seines Freundes Ignaz, dargestellt von Toni Berger, dessen Neffe gewissermaßen als Mitarbeiter angedient wird. Doch Willi, so heißt der Neffe, macht seine Arbeit am ersten Tag nur so lange gut, bis er von seinem Chef zu einer Autofahrt gezwungen wird, bei dem sich dieser als absolut rücksichtsloser Kotzbrocken entpuppt. Willi wirft sofort hin. Gespielt wird er von Ernst Hannawald, der so ein ganz anderer Typus ist als Karl Obermeier. Ein absoluter Bo, jugendlich, mit einer frisch-naiven Überzeugung, die unvereinbar ist mit der selbstherrlichen, überheblichen Art der obermeierischen Rolle. Höhepunkt ist die rasante Autofahrt durch Schwabing, bei der der Chef der Druckerei fast eine Mutter mit Kinderwagen überfährt und einen Fahrschüler mit seinem Fahrlehrer brutal schneidet. Welche Erfahrungen aus seiner eigenen Lehrzeit als Buchdrucker sind bei Karl Obermeier in diese Rollengestaltung wohl eingeflossen? Diese Frage drängt sich auf, wenn man bedenkt, wie sehr Karl Obermeier in seiner Lehre immer wieder aneckte. mit welchen Schwierigkeiten er zu kämpfen und welche Hürden er zu nehmen hatte, um seinem Ziel, Schauspieler zu werden, überhaupt in greifbare Nähe zu kommen. Wie der fiktionale Willi wollte auch der junge Karl in der Stadt sein Glück suchen. Ob Karl Obermeier vielleicht jemanden mit seiner Rollengestaltung karikieren wollte? Es ist nicht mehr in Erfahrung zu bringen. Gänzlich auszuschließen ist es nicht. Aber Obermeier schauspielerte nicht nur auf den großen Staatsbühnen oder vor der Kamera. Er scheute auch die Provinz nicht und ging gerne bei Literaturlesungen ganz nah unter die Leute. Dabei lieferte er 1982 den wunderbaren Beweis, dass sich Literatur und deren hörbare Interpretation zu einem Gesamtkunstwerk vereinen können, wenn man denn sein Handwerk versteht. Just an Goethes 150. Todestag am 22. März 1982 hatte Karl Obermeier einen Auftritt mit einem Werk, das so gar nichts mit den lyrischen Gesängen des Weimarer Dichterfürsten zu tun hatte. Auftrittsort war das Hörbacher Montagsbrettl, das zu diesem Zeitpunkt bereits eine Kleinkunstinstitution war und dem winzigen Ort bei Fürstenfeldbruck überregionale Reputation verschaffte. Es ging dort immer deftig zu, doch bei Karl Obermeier wurde es feinsinnig und deftig. Er las aus Georg Queris die weltlichen Gesänge des Egidius Pfanzelter von Polycarps Zell, eine 1909 erschienene Lieder- und Gedichtesammlung. Der für viele Literaturfreunde in den 80er Jahren unbekannte Dichter war eine Art bayerischer François Villon, der dreist, brachial und durch in einer kraftvollen barocken Sprache gegen Pfaffen und Großkopferte zu dichten verstanden hatte. Und das tat ausgerechnet oder gerade weil einer, der unmittelbar im Schatten des Benediktinerklosters Andechs aufgewachsen war. Mit deftiger Komik erteilte Quere jedweder Verklärung und Idealisierung des bäuerlichen Lebens eine deutliche Absage. Und er dichtete in Bayerisch. Da wurden die Dinge noch deutlich beim Namen genannt und nicht ohrenfreundlich poetisiert. Eine Steilvorlage für Karl Obermeier. Ein paar Tage später schrieb das Fürstenfeldbrucker Tagblatt über seine Darstellung: Er ist einer der wenigen, die dieses kraftvolle Bohrisch des Autors überhaupt noch sprechen können, ohne dabei den Anschein des Überkommenen und Antiquierten zu erwecken. Die Süddeutsche Zeitung befand, Obermeier, dem diese kracherte Mentalität keineswegs fremd ist, der mit ihr allzu gern kokettiert, lebt förmlich die vom Schriftsteller skizzierten, bodenständigen Typen. Zu Gast bei Familie Meier. In guten Momenten bildet das Fernsehen mit künstlerischem Anspruch die Wirklichkeit detailgetreu nach, ohne dabei den Anstrich von Künstlichkeit zu haben. Man nennt das dann gern unaufdringlich, leicht oder authentisch. Bevor Franz Xaver Bogner Kultserien wie Irgendwie und Sowieso, Zur Freiheit, Kaffee Meineid oder München 7 drehte, schulte er seine filmische Handschrift in seiner ersten großen Serie mit dem schlichten Titel Familie Meier. Für ihn war es der Durchbruch als Regisseur und Bogner drang damit in ein Serienterrain vor, das bis dahin eher Helmut Dietl mit seinen Münchner Geschichten oder Der ganz normale Wahnsinn vorbehalten war. Monaco Franzi wurde fast zeitgleich gedreht und Kir Royal kam später. Franz Xaver Bogner stand in den Startlöchern, um der Bogner zu werden. Ein Chronist charakterstarker, interessanter, bisweilen etwas närrischer Menschen außerhalb der besseren Gesellschaft. In Bogners 1981 bis 1983 produziertem Vorabend-Epos waren viele der Zuschauer über 28 Folgen lang gewissermaßen bei sich selbst zu Gast. Gezeigt wurden die alltäglichen Sorgen einer Münchner Durchschnittsfamilie. Aus heutiger Sicht mag die Serie vielleicht altmodisch und verstaubt wirken, verharrt sie doch weitestgehend in überholten Geschlechterrollen. Alois Meier, seines Zeichens Taxifahrer, verdient das Geld für die Familie allein. Seine Frau Maria kümmert sich um den Haushalt und die beiden pubertierenden Kinder Susi und Thomas. Alois Meier wurde von Karl Obermeier dargestellt, seine Ehefrau von Marianne Lindner, Tochter Susi von Brigitte Meier und Sohn Thomas von Maximilian Krückel, der danach in vielen bayerischen Serien mitspielte. Dank der Vermittlung von Obermeier konnte Krückel später Schauspielunterricht bei Ruth Drexel und Hans Brenner nehmen, die ihn oft auf die Besetzungslisten nahmen. Für Karl Obermeier selbst war diese Serie, die erst Jahre später in den Kultstatus geriet, erst 2019 wurde die komplette Serie als DVD herausgegeben, ein stiller, nicht allzu auffälliger Höhepunkt seines darstellerischen Schaffens. Seine Rolle des Alois Meyer ist der tragende Ankerpunkt jeder Folge. Obermeier gibt einen immer leicht grummelnden, grantelnden Familienvater. »Ich bin nicht muffig, ich bin konzentriert«, raunzt er in der Folge die Renovierung beim Versuch, Tapeten an die Wand zu bekommen, seine Ehefrau an. Der selbstständige Taxler versucht, den Spagat zwischen seiner Sehnsucht nach familiärer Harmonie und Ruhe und der Lösung von permanenten Alltagsmalaisen zu bewältigen. »Zwickt's mir, ich glaube dran«, singt dazu sinnigerweise der Österreicher Wolfgang Ambros als Titelmusik. Die im breiten bayerischen Dialekt gesprochene Serie war, anders als ihr schlichter, geradezu niedlicher Titel vielleicht vermuten lässt, alles andere als betulich oder gar oberflächlich seicht. Bisweilen kommt die Serie sogar deutlich sozialkritisch daher, aber eben nie dogmatisch mahnend. Es sind viele sehr genaue Alltagsbeobachtungen, die bis in die kleinste Geste und Silbe hinein exakte Momentaufnahmen familiären Zusammenlebens abbilden und die durch ihre leisen, menschlichen Töne berühren. Da treibt zum Beispiel gleich in der ersten Episode ein schlechtes Zwischenzeugnis den Sohn des Hauses in eine pubertäre Depression, in dessen Folge er sich im Badezimmer einschließt. Vater Alois bittet ihn inständig zu öffnen, denn immerhin liegen dort seine Papiere, mit denen er sich als Taxifahrer ausweisen muss. Doch sein Sohn rührt sich nicht. Selbst als sich seine Eltern vor der verschlossenen Badezimmertür lautstark zu streiten beginnen, bleibt Thomas stur. Schließlich schiebt er die Papiere unter der Tür durch, bleibt aber trotzdem eingeschlossen. Das bringt seinen Vater auf die Palme. So etwas macht man mit ihm nicht. Die Situation droht zu eskalieren. Schließlich öffnet Thomas doch die Tür und setzt sich still auf die Wohnzimmercouch. Sein Vater schaut ihn mitleidig an. »Frommer«, fragt er ihn, und der Sohn entgegnet, »wohin denn?« Vater Alois antwortet, ohne mit der Wimper zu zucken, »Mofa anschauen.« Das ist unerwartet und charmant zugleich. Oder es wird der Wunsch nach sozialem Aufstieg, nach Veränderung der kleinen Verhältnisse thematisiert, wie beispielsweise in den Folgen »Die Hausbesichtigung« oder »Der Umzug«, in denen Meyers von einer Mietswohnung an den Stadtrand in ein Reihenhaus ziehen. Aber die Alltagssorgen ziehen mit um und trotz technischer Neuanschaffungen und Verbesserungen wie einem Anrufbeantworter oder einer Bügelmaschine, so die sprechenden Titel zweier Folgen, bleiben sie eher die Familie mit dem Allerweltsnamen und den Allerweltssorgen. Diese Serie beeindruckt auch heute nicht nur wegen der geschliffenen, pointenreichen Dialoge der Drehbücher, an denen übrigens auch Schauspieler Tovia Kleiner und Kabarettist Bruno Jonas mitgearbeitet haben. Sie ist auch ein stattliches Refugium für viele bekannte Schauspieler wie Willi Harlander, Toni Berger oder Ottfried Fischer. Luthers bester Widersacher. 1983. Martin Luthers 500. Geburtstag stand ins Haus. Aber es war auch für die Bundesrepublik ein wichtiges Jahr, genauer gesagt für den wichtigsten Mann im Staat. Bundeskanzler Helmut Kohl, im Vorjahr durch ein Misstrauensvotum gegen den amtierenden Bundeskanzler Helmut Schmidt zum Kanzler geworden, musste sich am 6. März einer regulären Bundestagswahl stellen, die er haushoch gewann. Er wollte ein Kanzler sein, der von sich sagen konnte, er habe die geistig-moralische Wende herbeigeführt. In der Tat wurde ausgerechnet im Lutherjahr das ein viel zitierter Begriff des Kanzlers, denn auch Martin Luther hatte eine geistig-moralische Wende mit dem Anschlag seiner Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg provozieren wollen. Und für Karl Obermeier wurde dieses Jahr zu einem heute noch sehenswerten Höhepunkt seines schauspielerischen Könnens. Der 500. Geburtstag des Kirchenerneuerers, der am 10. November 1983 gefeiert wurde, bot den Fernsehverantwortlichen viele Möglichkeiten, umfangreich an ihn zu gedenken. Die ARD mit dem ersten und den dritten Fernsehprogrammen setzte bereits von März bis November mit verschiedenen Dokumentationen und Reportagen, die Luthers Leben und Wirken auf vielfältige Weise beleuchteten, ihre Akzente. Allein der Südwestrundfunk strahlte im Fernsehen wie im Hörfunk rund 260 Sendungen aus. Das ZDF machte genau das Gegenteil. Die enorme Summe von 3 Millionen D-Mark setzten die Verantwortlichen des Senders in ein einziges Projekt. Es sollte ein zweiteiliger dokumentarischer Spielfilm sein, der den Konflikt des jungen Martin Luther mit der konservativen Institution Kirche sowie seine reformatorischen Bestrebungen thematisiert. In der DDR brachte man punktgenau zur gleichen Zeit unter Regisseur Kurt Veth den 5-teiligen Spielfilm Martin Luther in der Hauptrolle mit Ulrich Thein heraus. Ob Ost oder West, an Luther kam 1983 keiner vorbei. Beim ZDF-Großprojekt brauchte man lange, um den Regisseur Rainer Wolfhardt zu gewinnen. Die TV-Verantwortlichen waren sich sicher, dass sie mit ihm den richtigen Mann für ein solches Vorhaben gefunden hatten. Durchschnittlich 3 Filme pro Jahr realisierte der cineastische Grand Seigneur. Die Herausforderung bestand für Wolfhardt darin, dass es nur einen einzigen Drehort gab, die Lorenzkirche in Nürnberg. Das war der Wunsch von Theodor Schübel gewesen, der sein Drehbuch in der Art eines Stationendramas szenisch angeordnet hatte, um damit chronologisch Luthers Leben zu folgen. Die Dialoge sind in einem nachempfundenen Mittelalter-Sound geschrieben, in den verschiedene bekannte Zitate von Luther hineingewoben sind. Unser Studio war die Kirche, ein bei aller architektonischen Gestaltung der gotischen Baumeister äußerst realer Raum, der ständig präsent sein sollte, sei es im Vordergrund, sei es im Hintergrund. Das war nun für mich der gotische Überbau im wörtlichen und übertragenen Sinne, bekannte Rainer Wolfhardt später. Obwohl der Film auf historische Genauigkeit setzte, gibt es gleich mehrere Szenen, die vollkommen frei erfunden sind, aber dennoch so hätten stattfinden können. Eine davon, der Disput zwischen Martin Luther, auch äußerlich unvergleichlich dargestellt von Lambert Hamel, und Luthers größten Widersacher und Bauernkriegsführer Thomas Müntzer, gespielt von Karl Obermeier. Tatsächlich haben sich Luther und Müntzer nur in ihren Schriften übereinander geäußert, sind sich aber nie persönlich begegnet. Als Obermeier die Rolle übernahm, war er bereits knapp über 50. Thomas Müntzer wurde allerdings 1525 im Alter von 37 Jahren enthauptet. Dennoch stand das prägnante Gesicht Obermeiers in keinem optischen Widerspruch zu dem durch viele Entbehrungen gekennzeichneten Gesicht des jüngeren Müntzer. Eine Szenerie nimmt symbolisch Münzers gewaltsames Ende vorweg. Luther steht auf der steinernen Kanzel, ein Prediger von Gottes und der ersten protestantischen Fürstengnaden, während Münzer auf einer tiefer gelegenen, hölzernen Bühne steht, die an den Unterbau eines Galgens erinnert. Aus dieser Position hinterfragt Münzer die ganze göttliche Ordnung, die für ihn nicht göttlich ist, weil sie so nicht in der Heiligen Schrift steht. Und geht Luther direkt an. Warum hast du nicht weitergedacht? Und setzt ketzerisch nach. Warum verweigern wir nicht auch dem Fürsten unseren Gehorsam? Karl Obermeier gibt der Rolle des Münzer einen anarchischen Duktus mit, der wohl auch dem Menschen Karl Obermeier nicht fremd war und der immer mal wieder auch zum Ausbruch kam. Münzer erhielt den ganzen obermeierschen Anstrich des renitenten Aufrührers beigemischt. Wobei die Rolle ein interessantes Gegengewicht zu Lambert Hamels Martin Luther einnahm, der sich als gottgläubiger Geistesmensch mit beachtlicher, aber predigender Rhetorik zeigt, dem Zweifel nicht abzulesen sind und der sich immer auf der richtigen Seite wähnt, weil er das Neue Testament als Stärke und Rückgrat hinter sich weiß. Ganz anders Münzer. Er hadert, kämpft, gegen seinen alten Weggefährten Luther, gegen den Papst, für eine neue Gesellschaftsordnung. Seine Angriffe sind persönlich. Er nimmt die Heilige Schrift wörtlich, eine Diskussionsgrundlage, die durchaus interpretierwürdig ist sie für ihn nicht. Dem historischen Münzer schwebte eine radikale Entmachtung des gesamten Adels durch die Bauern vor. Er konnte diese Ordnung der Stände nicht anerkennen und opferte dieser anarchistischen Ansicht sein Leben. Doch Luther konterte. Paulus hat geschrieben, Christen sind auch der staatlichen Gewalt gehorsam schuldig. Als der Zweiteiler Martin Luther am 3. April 1983 erstmalig über die deutschen Bildschirme lief, fanden parallel die großen Demonstrationen gegen die atomaren Nachrüstungen statt. Münzers impliziter Aufruf zur Revolte gegen die Obrigkeit war ein aktuell wirkendes Statement zur Tagespolitik in der Bundesrepublik. Nicht gerade wenige evangelische Pfarrer riefen damals zum Widerstand auf. Evangelische Kirchentage wurden zu linken Veranstaltungsszenarien, wo mehr über Politik als über kirchliche Fragen debattiert und gestritten wurde. Man könnte fast sagen, die Politik war, je nach Blickwinkel, zur Glaubensfrage geworden oder eben verkommen. Thomas Münzer reagiert entsprechend auf Luther. Die Armen fordern mehr Brot und Rechte. Du speist sie mit Bibelworten ab. Und noch radikaler, wer Weizen ernten will, muss das Unkraut ausrotten. Doch Obermeiers Münzer ist kein verklärter Held. Im Grunde ist er bereits ein gebrochener, vielleicht sogar zerbrochener Mann, der schon verloren hat, aber immer noch an den Sieg seiner Sache glaubt. Die Bauern sind auf seiner Seite. In Wolfarts Inszenierung sind sie allerdings nur Beiwerk, das mit Naivität und Gewalt auf die Niederschlagung der Umsturzversuche zusteuert. Luthers neutestamentarisch abgesicherte Frömmigkeit und die Macht der Fürsten auf seiner Seite sind die Zukunft. Münzer ist zum Scheitern verurteilt. Gegen das längst gefällte Todesurteil kann er sich nur noch sprachlich aufbäumen. Obermeier macht aus Münzer eine Art Wutbürger, der allzu viel Mut beweist und dadurch zum Untergang verurteilt ist. Münzer ist in dieser Darstellung weit mehr als nur eine historische Figur mit eigener Färbung. Er ist der Prototyp des selbstherrlichen Widersachers, getarnt als radikaler Revolutionär, der auch vor Mord nicht zurückschreckt. Er bezahlt es am Ende mit dem Galgen. Zu Hause im weiß-blauen Kosmos oder typisch Obermeier. Anfang der 70er Jahre war Karl Obermeier in die Riege großartiger bayerischer Schauspieler aufgestiegen, wobei er als Mensch bescheiden blieb. Er nutzte seine Berühmtheit nur dazu, höhere Gagen auszuhandeln, erinnert sich Regisseur Hans-Christian Müller mehr als 4 Jahrzehnte später amüsiert. Unabhängig von Karl Obermeiers Laufbahn und doch zeitgleich mit ihr hatte sich Bayern und insbesondere München während dieser Jahre als deutsche TV-Landschaft etabliert. Der Freistaat entwickelte sich seit den 60ern unter Ministerpräsident Alfons Goppel von einem hauptsächlich agrardominierten Bundesland zu einem Standort, in dem es scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten gab. Marken wie BMW, Audi, Siemens und Linde vergrößerten ihre Produktionsstätten unter dem weiß-blauen Banner der Freude und Zuversicht außerordentlich. Für das Ab- und Tiefgründige waren die Theater- und Filmemacher zuständig, die vielen Literaten, Schauspieler und Kabarettisten. In den Serien, die eine typisch bayerische Handschrift trugen, wurde ein allgemein verständliches Bayerisch gesprochen, das eine auch für norddeutsche Ohren angenehme Färbung hatte. Die bundesdeutschen Ohrfetischisten kamen vor allem dann auf ihre Kosten, wenn Fritz Strassner oder Gustl Beierhammer ihre vollen Stimmen mit einschmeichelndem Bassvibrato klingen ließen. Lässt man die reinen Kriminalserien wie Der Kommissar, Derrick oder Der Alte einmal außer Acht, stellt man fest, dass all diese Sendungen, von Münchner Geschichten über Polizeiinspektion 1, die Monaco-Franzi oder Der ganz normale Wahnsinn bis hin zu Der Millionenbauer, eine große Gemeinsamkeit haben. Eine tiefe, allgemein verständliche Menschlichkeit, die alle Geschichten und Episoden durchzieht. Die gemütvolle Moral leben und leben lassen, bringt Kommissar Schöninger bayerisch leger auf den Punkt. Gemama, das geht uns doch gar nichts an. Jeder der Schauspieler war das, was man einen Charakterdarsteller bezeichnet. Und jeder von ihnen spielte beachtenswerte Rollen an den großen Münchner Theatern, ehe oder während er im Fernsehgeschäft dann auch mit bundesweitem Bekanntheitsgrad Fuß fasste. Das gilt besonders für Schauspieler wie Toni Berger oder Gustl Beierhammer und natürlich erst recht für Ruth Drexel oder Hans Brenner. Und selbstverständlich auch für Karl Obermeier, den großen Darsteller kleiner Rollen, der in diesem Ensemble herausragender bayerischer Mimen oft der Grantler vom Dienst war. Insofern ist die Kategorisierung dieser Künstler als Volksschauspieler zwar eine geläufige, aber eigentlich inkorrekte. Sie waren eben nicht nur in Stücken zu sehen, die ein gewisses Lokalkolorit verströmten und eben typisch bayerisch daherkamen, zum Teil recht seicht und einem breiten Publikumsgeschmack nach leichter Feierabendunterhaltung angepasst. Volkstümlicher Bajuwarenkitsch, wetterte Gustl Bayerhammer harsch. Die Bühnenpräsenz der genannten Schauspieler mit einem Repertoire, das von Shakespeare über Nestroy oder Brecht zu Thomas Bernhard reichte, spannte den Bogen weit über einen Komödienstadel hinaus, wenngleich auch diese Stücke der Weltliteratur in des Wortes ursprünglichster Bedeutung bestes Volkstheater waren. Wie auch immer, Obermeier und seine Schauspielerkollegen haben sich mit Bravour im Hörfunk, auf der Bühne und im Film in die Erinnerungskultur der Menschen gespielt. Sie sind in der Tat populär geworden. Die im Fernsehen ausgestrahlten Stücke, in denen sie mitgespielt haben, erreichen noch heute beste Einschaltquoten. Ihr künstlerisches Werk ist Kult, wie man heute so gerne sagt. Und auch die Generation, die bei Erstsendung des Monaco Franzi noch lange nicht das Licht der Welt erblickt hatte, rezitiert heute mit Genuss ganze Textpassagen daraus. Jeder dieser Schauspieler hatte seine eigene Spezialität. Gustl Bayerhammer gab gerne den gestandenen Patriarchen. Walter Sedlmayr mimte den hinterfotzigen, zur Ungemütlichkeit neigenden, nicht selten verbeamteten Kleinbürger. Den schwierigen Bayern, wie er das selbst nannte, der alles und jeden hinterfragt. Toni Berger war oft der kleine Angestellte oder Handwerker, der mit gaunerhafter Schlitzohrigkeit andere so nahm, wie sie waren, und dabei gleichzeitig auf seinen eigenen Vorteil bedacht war. Unverkennbar haben sie sich zu Typen stilisiert, deren Wiedererkennungswert bis heute anhält. Darüber hinaus, und hierin liegt ihre wahre Leistung, beherrschten sie aber alle ihr Handwerk, waren sie Meister der Sprache, ob im Dialekt oder im Hochdeutschen, und des Ausdrucks. Daneben gab es Darsteller, die nicht ganz so oft im Fernsehen auftraten, sondern deutlich mehr der Theaterbühne verpflichtet waren. Dazu gehörte Hans Brenner genauso wie sein Lebensmensch Ruth Drechsel. Auch Karl Obermeier, dem der Grant oder der Pessimismus stets ins Gesicht geschrieben standen, absolvierte immerhin 20 Jahre auf bedeutenden deutschen Bühnen. Gleichzeitig war er ab 1961 in einer wahren Heerschar von Filmen zu sehen. Oft in unbedeutenden, namenlosen Kleinstrollen wie ein Polizist, ein Beamter, ein Soldat. Aber selbst in diesen immer wieder erkennbar als ewig Grantelnder. Mal im Dialekt, mal ohne. Er war sozusagen ein Botschafter des Grants. Er hatte ihn durch seine Rollen kultiviert. Manch einer behauptet liebend gern, Obermeier sei gerade der Erfinder des Grants als eine Art Kunstform. Ganz falsch ist das sicher nicht, denn keiner konnte ihn dauerhaft so gut darstellen wie er, egal in welcher Rolle. Obermeier hatte dafür sogar die ihm eigene charakteristische Physiognomie, die heruntergezogene Mundwinkel, zum Markenzeichen stilisiert. Was ist überhaupt der Grant? Thomas Grasberger definiert in seiner kleinen Bibel Grant, der Blues des Südens, diese spezielle bayerische Gemütslage. Fragt man in Bayern eine Person, die vom Blues des Südens befallen ist, wie es ihr geht, kann man jederzeit damit rechnen, dass sie des Lebens scheinbar überdrüssig und leicht angewidert das Gesicht verzieht und antwortet, ja mei, es hilft ja eh nichts. In diesem Sinne wurde Karl Obermeier auch zum Markenbotschafter für eine bayerische Lebensart, besser gesagt für eine oberbayerische Gemütsverfassung. Das zeigte sich in vielen Rollen. Man möchte fast sagen, es zeigte sich in allen Rollen. Es waren nicht nur die kleinen, ehrlichen Streifenpolizisten wie in Das Kriminalmuseum oder in Stahlnetz. Es waren gerade die derben, archaisch anmutenden Mitglieder der oberbayerischen Landbevölkerung, mit denen Obermeier in späteren Jahren reüssierte. Dennoch, seit dem königlich-bayerischen Amtsgericht 1969 schien er in der Schublade des Grantigen festzustecken, konnte er diese kaum verlassen. Sie war aber gleichzeitig auch ein warmes Nest, das sein Leben finanzierte. Ein Zwiespalt, unter dem auch ein Walter Sedlmayr, ein Toni Berger oder ein Gustl Bayerhammer litten. Zeit ihres Lebens wehrten sie sich dagegen, auf einen Typus festgelegt zu werden. Welcher Schauspieler möchte nicht in seinem Facettenreichtum gesehen und damit in der Bandbreite seines schauspielerischen Könnens beurteilt werden? Andererseits brachte genau dieser Typus Wiedererkennungswert und Popularität. Auf Karl Obermeier kam 1982 eine Rolle zu, die genau dies unter Beweis stellen sollte. Sie färbt die Erinnerung an ihn bis heute und übertüncht vielleicht sogar seine Vielseitigkeit allzu vordergründig.